Fedi, hattest du schon mal einen Ferienjob, wo du heute im Nachhinein sagen würdest, ja, den könnte man eigentlich besser mit KI machen?
Ich habe meinen ersten Ferienjob in einer Kunstgalerie gehabt. Da musste ich mit so einem kleinen Klicker an der Tür stehen und Leute ein- und ausklicken, also zählen, wie viele Menschen das sind. Ich behaupte, das könnte eine KI deutlich besser als ich heute. Und du?
Ich musste mal in einem Ferienjob so Marktforschungsfragebögen auswerten. Wochenlang einfach nur stupide Sachen abtippen in den Computer rein. Und ich denke, das wäre heute ohnehin online gegangen. Und wenn man das immer noch über Bögen gemacht hätte, dann wären die natürlich auch digitalisiert worden. Und dann wäre das mit KI deutlich besser.
Ja, kann ich mir vorstellen.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Für uns war das natürlich immer noch gar nicht besonders grausam, aber in KI verstehen sprechen wir heute über die Menschen, die künstliche Intelligenz, über die wir hier in jeder Folge des Podcasts sprechen, die das erst möglich machen und auch so freundlich machen, dass ChatGPT immer nett ist zu uns. Wir fragen uns, schafft KI grausame Arbeitsbedingungen? Recherchiert hat das Friederike Walchner-Seri. Fedi, du hast im Vorfeld gesagt, das war auch nicht immer schön, diese Recherche.
Ja, also mir war vor der Recherche schon bewusst, dass die Bedingungen problematisch sind oder sein können. Aber es hat mich dann schon auch echt getroffen, Stimmen von Data Workern zu hören. Und es gibt einfach Bereiche, da ist die Arbeit von diesen Menschen nicht nur unterbezahlt, sondern auch einfach extrem belastend.
Was machen Data Worker?
Also die Data Workers, die sind im Prinzip die Intelligenz hinter der künstlichen Intelligenz, könnte man sagen. Das sind Menschen, die KI trainieren. Im Prinzip bringen Data Worker der KI bei, die Welt aus der menschlichen Perspektive zu sehen, indem sie die KI mit Anweisungen und Daten füttern und ihr zum Beispiel auch helfen, Daten richtig zu interpretieren.
Das klingt nach einem absolut relevanten Job. Was sind denn da die Dimensionen? Also wie viele Menschen arbeiten denn jetzt auf der ganzen Welt vermutlich als Data Worker?
Rat mal, was würdest du schätzen?
Voll schwierig, aber wahrscheinlich schon Hunderttausende, oder? So in dem Bereich? Millionen?
Ja, also es ist schwer, exakt an Zahlen zu kommen, weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, schmeißen große Unternehmen wie jetzt OpenAI, Meta, Google und Amazon und Co. jetzt nicht gerade mit diesen Zahlen um sich. Das ist alles nicht besonders transparent, auch weil Data Workers oft über so Subunternehmen oder so externe Plattformen angeheuert werden. Also offizielle Zahlen gibt es wirklich nicht, aber es gibt eine Schätzung. In einem Bericht von der World Bank heißt es, dass weltweit zwischen 154 und 435 Millionen Menschen als Data Worker arbeiten.
Okay, das ist nochmal um Dimensionen mehr, als ich gedacht hätte.
Ja, es ist extrem
viel. Wirklich
viele
Millionen.
Ja, ich war auch total überrascht. Natürlich kommt es auch ein bisschen darauf an, wie dieser Begriff definiert wird. Also das reicht von freischaffenden Freelancern bis hin zu Leuten, die eben bei solchen Unternehmen angestellt sind, oft im globalen Süden. Und die Spanne ist auch so groß, weil die Definition auch natürlich unterschiedlich ist.
Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Begriffe davor. Du hast jetzt Data Worker gesagt, aber am meisten hört man eigentlich den Begriff Clickworker.
Ja, stimmt. Clickworker oder auch Microworker liest man häufig. Oder ich habe auch die Bezeichnung Gigworker gesehen, also Menschen, die so für einen kurzen Arbeitsgig arbeiten. Ich habe für die Recherche mit Dr. Milagros Micheli gesprochen. Sie ist Soziologin und Informatikerin und leitet die Forschungsgruppe Daten, algorithmische Systeme und Ethik am Weizen. Baum-Institut in Berlin. Und dazu ist sie auch noch Forscherin bei DARE, das ist das Distributed AI Research Institute. Und sie hat mir erklärt, warum diese Begriffe vielleicht nicht mehr ganz so passend sind mittlerweile.
Ich bevorzuge den Begriff Data Workers. Für mich ist es wichtig zu betonen, dass ihre Arbeit sehr, sehr wichtig ist und gar nicht klein ist im Sinne von Micro. Und auch nicht so nur eine Frage von ein paar Klicks ist, sondern wirklich so eine wichtige und auch mühsame Arbeit ist.
Also Milagros Micheli sagt, dass Data Workers oder Datenarbeitende, vielleicht nutzen wir besser den englischen Begriff, ich finde, der flutscht so ein bisschen besser, aber es ist auf jeden Fall die beste Bezeichnung, weil inzwischen eben die Anforderungen an diese Arbeit an Menschen eben richtig gewachsen sind und mittlerweile alles andere als Micro ist und auch die Arbeit besteht nicht nur aus so Rumklicken am Computer.
Wenn sie nicht Micro ist, woraus besteht sie denn dann?
Ja, also es gibt grob vier Bereiche. Nummer eins ist relativ klassisch, das ist Daten labeln und interpretieren. Ein Beispiel, Amazon möchte in Zukunft die Pakete gerne über Drohnen über die Luft ausliefern mit Prime Air. Und dafür muss die Drohne natürlich wissen, wo sie das Paket abliegt. Und ohne jetzt da zu sehr in Klischees verfallen zu wollen, aber in den USA zum Beispiel gibt es diese recht einheitlichen Häuserreihen in den Vorstädten. Da sieht jedes Häuschen ähnlich aus mit einem kleinen Garten und einer Auffahrt. Und die Data Workers markieren dann eben auf diesen Bildern, das hier ist das Dach, das ist ein schlechter Ablageplatz für ein Paket. Das hier ist das Auto, da soll das Paket auch nicht hin. Das hier ist der Hund, der vorm Haus steht, der soll auch nicht vom Paket getroffen werden. Aber hier, das ist die Auffahrt und da kann das Paket abgelegt werden. Und so lernt die KI auf Dauer, wo ein guter Ablageplatz ist.
Also man kennt es ja von diesem Capture-Test, wo du beweisen musst, wenn du zum Beispiel einen Account anlegst auf einer Webseite, dass du ein Mensch bist. Und dann musst du auf diesen neuen Fotos, die dann da in so einem Quadratraster angezeigt werden, alle markieren, die eine Brücke enthalten oder einen Hund oder eben ein Auto. Und das ist dann für die Firmen, die dahinter stecken. Google hat dieses Recapture irgendwann mal gekauft. Sind es ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Das hilft natürlich dann so einem Unternehmen wie Google, die dahinter stecken, dass sie dann mehr und mehr solche menschenvalidierten Daten haben und gleichzeitig kann dann das Portal, auf dem dann du den Account anlegst, eben auch merken, ah, okay, das ist wahrscheinlich wirklich kein Bot. Aber die Data Workers, die kriegen wahrscheinlich dann den ganzen Tag lang solche Luftbilder von diesen Vorstadthöllen von oben gezeigt und müssen dann da irgendwas auswerten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eintönig.
Ja, kann eintönig sein, aber ist jetzt auch keine Arbeit, die super krass belastend oder herausfordernd ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
Ja, dann ist das Datenlabeln Arbeitsbereich Nummer 1. Ziemlich stupide, aber auch ein bisschen einleuchtend. Wie sehen andere Aufgaben aus?
Ja, der zweite Bereich ist eigentlich alles, was Daten generiert oder zumindest Daten für die KI nutzbar macht. Also zum Beispiel werden Online-Daten einfach gesammelt und in Kategorien eingeordnet. Aber immer häufiger werden Data Workers auch dazu angestellt, eben selbst Daten zu generieren. Also zum Beispiel könnte es irgendwie Aufträge geben wie lies einen Text vor oder ein Gedicht und lade die Aufnahme hoch. Oder geh raus und mach ein Bild von einer Katze oder lade ein Bild von dir hoch oder von deiner Familie oder irgendwie sowas in der Art.
Das heißt, man verkauft dann mehr als nur seine Datenarbeit. Man verkauft seine Stimme und vielleicht sogar seine Katze oder seine Familie. Datenschutzrechtlich ist das sicher alles ganz im grünen Bereich und geprüft, ne?
Ja, also wir müssen auf jeden Fall mal noch kurz über diese Verträge reden, in denen die Menschen dann drin sind. Aber ja, um die Liste der verschiedenen Arbeitsbereiche vielleicht noch fertig zu kriegen. Der dritte Bereich wäre das Bewerten von Antworten. Also wenn ChatGPT mal wieder halluziniert und Märchen erzählt, dann geben die Data Workers Rückmeldung ans System und sagen zum Beispiel, das war eine unpassende Antwort oder hier hast du dich im Ton vergriffen, die Sprache war nicht gut.
Also es lässt sich so ein Redigieren und Korrekturlesen der KI Manieren beibringen auch. Was ist der letzte Punkt?
Ja, der hat mich ehrlich gesagt am meisten überrascht. Es gibt anscheinend auch Data Workers, die dafür angestellt werden, so zu tun, als wären sie eine KI. Also ein Chatbot oder so.
Okay, krasser Job.
Ja, ich fand es absolut auch weird. Ich rede viel lieber mit einem echten Menschen. Und wenn ich jetzt mit einem Bot festhänge und eigentlich die Option hätte, mit einem echten Menschen zu sprechen, also es wäre doch eigentlich viel besser. Und ich habe diese Frage auch an Milagros Micheli gestellt, warum Unternehmen sich überhaupt die Mühe machen. Und das hier ist die Antwort von Milagros Micheli.
Wenn ich Investorinnen habe und ich möchte, dass meine Investoren mir mehr Geld geben, es klingt schon fancier, wenn ich sage, ah ja, und dahinter steckt eine KI und in unseren Unternehmen haben wir das und das automatisiert. Natürlich klingt das besser, als zu sagen, unsere Kunden werden von prekarisierten Arbeitenden in den Philippinen betreut. Aber deswegen es ist es so wichtig, dass man checkt, okay, ja, es gibt Bereiche, wo KI-Systeme helfen können und es gibt Bereiche, wo sie komplett unnötig sind und nur eine Frage des Hypes sind.
Es ist einfach so, dass KI zwar riesiges Potenzial hat, aber es ist natürlich auch ein Hype und jedes Unternehmen möchte jetzt selber einen Chatbot entwickeln und eigene KI-Tools haben und deswegen explodiert auch die Branche der Data Workers gerade extrem, weil jeder so ein Stück vom Kuchen haben will und gleichzeitig werden die Anforderungen auch immer höher.
Wie sehen diese Anforderungen dann aus? Also was steht dann in so einer Jobausschreibung für Data Workers?
Also Milagros Micheli hat mir gesagt, dass es vor ein paar Jahren wirklich oft noch fast gar keine Bewerbungsvoraussetzungen gab. Aber inzwischen werden immer mehr Abschlüsse gefordert. Dr. Micheli hat für ihre Forschung zum Beispiel auch Interviews geführt mit knapp 100 Data Workers. Und sie sagt, die meisten haben studiert. Und viele Ausschreibungen suchen mittlerweile auch explizit SchriftstellerInnen oder Menschen mit künstlerischem Hintergrund, damit sie eben die KI mit so neuen kreativen Daten füttern können. Aber allgemein sind die Anforderungen natürlich auch sehr unterschiedlich und es kommt auch natürlich auf das Unternehmen an und die konkreten Aufgaben und den Standort und so.
Geh mal davon aus, die meisten Menschen, die Data Work machen, die arbeiten nicht da, wo die großen Unternehmen sitzen, also in Kalifornien, da ist alles super teuer.
Genau, die allermeisten Menschen arbeiten im globalen Süden, also konkret zum Beispiel viel in Brasilien, in den Philippinen, Indien, Venezuela, Kenia und China ist auch nochmal so ein ganz eigener Markt für sich. Aber wenn man nach einzelnen Ländern geht, dann ist die USA trotzdem Spitzenreiter, weil da ist ein bestimmtes Arbeitsmodell entstanden. Sagt dir Amazon Mechanical Turk was?
Ja, das sagt mir was. Ich habe mal vor 10 Jahren ein Projekt damit gemacht. Das ist eine Plattform, wo man auch eben Menschen für solche Microjobs bezahlen kann. Und da kann man auch quasi als kleiner Freiberufler, der ein Radiofeature macht, dann was beauftragen. Ich habe dann da Menschen gebeten, dass sie mir einen Text vorlesen. Es war total lustig, wie unterschiedlich deren Stimmen klangen. Die meisten waren aus Indien, die klangen zum Beispiel so.
My name is Silvan, I live in India.
Es war sehr schön. Ich glaube, ich habe aber total mit $5 pro Sprachaufnahme dann wirklich deutlich über dem Marktpreis gezahlt. Das ist eben eine Plattform, wo man solche Microjobs vergeben kann. So ganz einfache Sachen, vielleicht auch Fake-Bewertungen. Wertungen vergeben.
Ja, genau, total. Ich glaube, du hast wirklich überbezahlt. Also, was heißt überbezahlt? Du hast es auf jeden Fall fair bezahlt im Vergleich zu vielen anderen, weil halt oft dann nur wenige Centbeträge so pro Aufgabe vergeben werden. Und Interessierte können dann eben durch so ein Angebot durchscrollen und sich Aufgaben rauspicken. Und meistens ist es dann sowas wie, ja, Inhalte auf Bildern identifizieren oder Umfragen ausfüllen oder Produktbeschreibungen machen oder sowas. Ja, und manche sagen, immerhin ist es eine flexible Arbeit mit niedrigem Einstieg, also jeder kann das machen. Andere sagen, ja, es ist irgendwie trotzdem Ausbeute von Menschen, die vielleicht dringend auf Arbeit angewiesen sind und dann unterbezahlt werden. Und oft ist Arbeitssuchenden vorher auch nicht so wirklich klar, ob die Jobs, die sie da dann machen, sich auch wirklich lohnen. Also ob die Bezahlung dann tatsächlich auch den Aufwand rechtfertigt. Und der Vorwurf ist so ein bisschen, dass Menschen so auch wie Maschinen behandelt werden, weil sie halt eben diese niederen Aufgaben erfüllen werden und so ja, am Fließband diese Sachen dann abarbeiten.
Ja, und das ist so verrückt, dass das eigentlich genau die Aufgaben sind, die KI ja eigentlich verspricht zu tun, aber erstmal müssen sie dann doch von Menschen geleistet werden. Und bei mir waren die Menschen, die ich beauftragt hatte, teilweise in den USA, aber teilweise auch viele in Indien.
Ja, auf jeden Fall ist dieses Konzept jetzt ausgehend von den USA auch schon recht verbreitet inzwischen. Und das Ganze geht so weit, dass manche KI-Konzerne inzwischen selbst sogar solche Plattformen gründen, und um damit an schnell verfügbare Arbeitskraft ranzukommen. Also zum Beispiel Scale AI ist ein erfolgreiches KI-Unternehmen im Silicon Valley. Und die haben seit 2017 eine eigene Tochterfirma namens RemoTasks, die genau solche Dienste eben auch vermittelt. Und anscheinend ist da die Bezahlung höher. Aber ich habe mich auch mal durchs Reddit-Foren durchgelesen und auch da beschweren sich die Leute, dass es eben einfach keine zuverlässige Einkommensquelle ist, weil es eben immer wieder mal dann auch Aufträge gibt, die gecancelt werden oder sie werden aus Projekten rausgeschmissen oder es gibt gar keine Aufträge oder so.
Wie sieht es denn aus mit den Arbeitsbedingungen von Data Workers im globalen Süden? Werden die dann auch so bezahlt wie in den USA?
Ja, auf die Bezahlung kommen wir gleich noch, aber ich würde auf jeden Fall sagen, da wird es jetzt sehr schnell undurchsichtig, auch schwer zu recherchieren und auch bedrückend. Also ganz grundsätzlich gilt, die Unternehmen, die besonders leistungsstarke KI auf den Markt bringen, also OpenAI, Meta, Google, die haben einfach auch einen riesigen großen Bedarf an KI-Training. Und das bedeutet in der Regel auch, dass sie eben diese Arbeit outsourcen, also in andere Länder abgeben, weil es billig ist. Und eigentlich hätte ich gern mit Menschen gesprochen, die eben für solche Firmen als Data Workers arbeiten. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass ich mir da irgendwie das Ganze ein bisschen zu leicht vorgestellt habe, weil als ich Milagros Micheli dann danach gefragt habe, meinte sie, viele Data Workers trauen sich aufgrund ihrer Verträge mit Schweigepflicht und so nicht mit irgendjemandem zu reden und vor allem natürlich nicht mit den Medien.
Manche, ne, die sehr auch belastet sind von der Arbeit, hatten sie Angst, einen Therapeut und Therapeutin auszusuchen, weil sie nicht wussten, ob sie wirklich so in der Therapie darüber berichten können. Sie dürfen nicht mal sagen, für wen sie arbeiten.
Ich habe dazu einige Beispiele mitgebracht. Es ist wirklich belastend und diese Beispiele zeigen eben, dass diese Arbeit der Data Workers wirklich sehr, sehr krass ist. Das sind jetzt Ausschnitte aus Gesprächen, die Micheli und ihre KollegInnen mit Data Workers geführt haben. Und daher jetzt eben auch dieser Hinweis jetzt nochmal an alle, die zuhören. Ich habe Beispiele ausgewählt, die ich jetzt persönlich nicht so detailliert finde. Aber Wahrnehmungen gehen da ja auch auseinander. Und wenn es euch belastet, Beispiele von Gewalt oder Missbrauch oder auch sexualisierter Gewalt geschildert zu bekommen, dann überspringt vielleicht die nächsten Minuten mal besser.
One, you can't complain about anything. Secondly, your opinion doesn't matter. No matter how much you complain.
Also, was da beschrieben wird, ganz kurz zusammengefasst, es gibt Zum Beispiel sehr strenge Ziele, die die Arbeitenden dort erreichen müssen jeden Tag. Wenn sie die nicht erreichen, müssen sie da bleiben, bis sie sie geschafft haben.
Some of the texts were really traumatizing. If you read a text about someone raping a child.
Und die Inhalte, die beschrieben werden, sind sehr grausam. Also es wird berichtet von sexualisierter Gewalt, von Sex mit Leichen, also Nekrophilie, oder auch mit Kindern. Und es wird auch zum Beispiel beschrieben, dass Genitalverstümmelung stattfindet. Das sind Texte oder Inhalte, Material, das diese Menschen anschauen und den gesamten Tag durchsehen müssen. Die Gespräche wurden übrigens im Rahmen von einem Projekt namens Data Workers Inquiry veröffentlicht. Und ab dem 8. Juli gibt es da auch noch mehr Panels online, bei denen Fachleute diese Perspektiven der Data Workers zeigen, wenn euch das interessiert.
Dann kommen die Quellen in die Shownotes. Heftiger Stoff, Fidi. Weißt du denn, wie viele Menschen da prozentual gesehen von den Data Workers mit solchen extremen Inhalten konfrontiert werden?
Ja, also die Beispiele sind extrem und Extremfälle. Ich habe versucht, Zahlen zu finden, und ein Problem ist auf jeden Fall, dass es zwar Menschen gibt, die extra für solche belastenden Inhalte angeheuert werden und die sich dessen dann auch bewusst sind, aber es gibt eben auch Berichte von Data Workers, die an sich eben eigentlich harmlose Daten labeln und dann aber einen Ordner öffnen und plötzlich sehen sie dann doch Gewalt.
Woher kommen jetzt die Menschen, die da gesprochen haben?
Ja, also die Stimmen, die wir gerade gehört haben, die kommen von Menschen aus Kenia, die bei einem Unternehmen namens Sama gearbeitet haben, und sie können jetzt nur über ihre Arbeit sprechen, weil das Time Magazine Anfang letzten Jahres dort diese krassen Arbeitsbedingungen aufgedeckt hat, und das Ganze kam an die Öffentlichkeit, und seitdem sind sie auch von ihren Verträgen soweit anscheinend frei. Sama ist ein Unternehmen, das von OpenAI mit KI-Training beauftragt wurde, und die Mitarbeitenden dort sollen Material eben aus den dunkelsten Ecken des Internets im Prinzip ansehen und dann labeln. Also alles, was gewaltvoll ist, illegal, diskriminierend. Und das Ganze dient dazu, dass ChatGPT halt später diese schädlichen Inhalte nicht nutzt und erkennt und eben nicht für die Antworten verwendet.
Ja, und gesund ist das wahrscheinlich auf Dauer gar nicht.
Nee, absolut nicht. Also die Recherchen dieses Artikels von Time Magazine, die berichten eben von diesen abartigen Szenen, von mangelnder psychologischer Betreuung und wie die Arbeit auch wirklich das Privatleben dieser Menschen zerstört hat. Und ein ganz zentraler Kritikpunkt ist einfach, dass ohne diese Arbeit gäbe es dieses freundliche ChatGPT von heute nicht. Und OpenAI war damals, Anfang letzten Jahres, schon ein milliardenschweres Unternehmen, und heute ist es, glaube ich, laut Schätzungen sowas wie 80 Milliarden Dollar wert. Das, glaube ich, habe ich gesehen von Anfang diesen Jahres. Und trotzdem wurden die Data Workers, die eben diesen Chatbot trainiert haben, einfach nicht gut behandelt und nicht richtig bezahlt. Und zumindest hat OpenAI nicht darauf geachtet, dass das Subunternehmen Sama dann eben die Leute richtig behandelt.
Und wie sieht die Bezahlung dann für die Datenarbeitenden aus? Wahrscheinlich noch mal schlechter als bei den US-Plattformen, wo diese Plattform dann ja auch teilweise vermittelt wird, ne?
Ja, bei Sama in Kenia kam raus, dass Data Workers zwischen $1.32 und $2 die Stunde bekommen haben. Und in anderen Ländern im globalen Süden sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Milagros Micheli war 2019 in Argentinien und hat dort mit Datenarbeitenden gesprochen. Und damals lag der Stundenlohn dort bei $1.70.
Klingt natürlich nicht danach, als würde man reich werden, sondern es klingt eher nach einem guten Deal für die Technikkonzerne, für die KI-Firmen.
Also Milagros Micheli hat mir gesagt, der Stundenlohn reicht, um davon zu leben. Die Menschen sind zum Teil auch dankbar für ihren Job. Also zumindest Essen und ein Dach über dem Kopf können sie damit finanzieren. Aber es verändert das Leben dieser Menschen halt nicht nachhaltig. Also es reicht nicht aus, um so viel Geld anzusparen, dass man davon in eine schöne Wohnung ziehen könnte oder dass man die Kinder zum Studium schicken könnte. Und genau das ist ja eigentlich auch das, was wir an Erwartungen an unseren Job haben, also dass man zumindest irgendwie so ein bisschen den Lebensstandard hebt, dass man davon vielleicht auch was beiseite legen kann, um irgendwie was Schönes sich zu kaufen oder irgendwie was anzusparen. Und sicher ist das auch in Europa und in den USA leider nicht immer der Fall, dass man irgendwie davon wirklich immer gut leben kann. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, Menschen, die in der Tech-Industrie arbeiten oder bei OpenAI sonst angestellt sind, die haben schon eher einen überdurchschnittlich guten Lebensstandard. Und nochmal, die Arbeit, von der wir hier sprechen, die ist zentral für diese KI-Tools. Milagros Micheli hat dazu auch noch einen recht spannenden, relevanten Punkt, wie ich finde.
Ich finde, die Diskussion über Lohn und über Bezahlung so ein bisschen schief. Warum denken wir immer, was ist das mindestens, was wir aber zahlen können und nicht, wie viel können diese Firmen, diese Konzerne, die mega reich sind, wie viel mehr könnten sie bezahlen? Warum betrachten wir das immer aus den Seiten von der Location von den Arbeitenden und niemals aus der Location und aus der Macht von den Konzernen, die diese Arbeitende beauftragen, die viel mehr dann bezahlen könnten?
Ja, und das ist für die Unternehmen wahrscheinlich eine wirtschaftliche Frage, wie viel wollen sie bezahlen, aber auch wie viel können sie bezahlen, weil dann die Investoren wieder sagen, hey, ihr gebt viel zu viel Geld aus dafür, jemand anders würde das doch viel günstiger hinkriegen. Und dann bleibt die Moral so auf der Strecke.
Ja, wobei wahrscheinlich würden ja auch bessere Arbeitsbedingungen auch irgendwie dazu führen, dass die Qualität der Daten und des KI-Trainings dann auch besser ist. Und ich habe noch einen anderen Forscher angeschrieben, Julian Posada. Er ist Professor für American Studies an der Yale University. Und zwar diskutieren wir ja ganz oft, dass KI irgendwie Bias hat. Also die Daten, mit denen die trainiert werden, haben irgendwie eine Verzerrung. Und an sich ist das ja jetzt erstmal überhaupt nicht überraschend, weil Bias im nicht mathematischen Sinn bedeutet einfach nur, dass es gewachsene Präferenzen oder auch Abneigungen für bestimmte Themen in manchen Bereichen gibt. Und deshalb prägt zum Beispiel eben historisch gewachsene Ungerechtigkeit die Daten online. Aber auch die Bedingungen, unter denen die Daten entstanden sind, haben dann einen Einfluss. Und Posada und seine KollegInnen schreiben eben, dass wir anstatt Probleme mit den KIs einfach so als Bias abzutun, dass wir dann vielleicht eher eine Perspektive entwickeln könnten, die noch mehr diese Machtverteilung im Blick hat. Und dazu gehören dann eben auch die Arbeitsbedingungen, unter denen die Daten entstanden sind.
Was würdest du sagen, Fedi? Schafft KI grausame Arbeitsbedingungen?
Also nicht generell, aber ja, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall genug Quellen gesehen, um zu sagen, dass das in einigen Fällen wirklich so ist. Und ich finde es schon krass, dass ich mir da vorher ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe, woher diese Intelligenz von KI zu großen Teilen kommt. Und denke mir jetzt, dass ich es wirklich auch wichtig finde, dass wir und die Medien allgemein da einfach auch dranbleiben an diesem Thema.
Wir machen das auf jeden Fall in KI verstehen. Eine Lösungsidee, aber die ist wahrscheinlich nicht besonders gut, ist mir noch gekommen. Wie wäre es denn, wenn KI einfach die KI trainieren könnte?
Ja.
Ich meine, es passiert ja ohnehin bei Trainingsprozessen.
Ja, total. Und ich meine, so abwegig ist dieser Gedanke jetzt gar nicht. Wenn wir uns zum Beispiel den Fall von Sama in Kenia anschauen, also das Unternehmen, das für OpenAI ChatGPT weniger gewalttätig machen sollte, da haben die Datenarbeitenden tatsächlich nicht direkt ChatGPT trainiert, sondern eine andere KI, die ChatGPT dann wiederum helfen soll, eben gewaltvolle Inhalte zu erkennen und auszuschließen. Aber das Beispiel zeigt halt auch, am Anfang braucht es irgendwie trotzdem immer noch Menschen im Loop. Und es gibt zwar Leute, die sagen, das lässt sich irgendwann reduzieren, aber die aktuelle Entwicklung zeigt einfach, dass der Trend ganz anders aussieht.
Jetzt hast du schon gesagt, die Zahlen an Data Workers, die sind in den letzten Jahren explodiert. Aber es liegt wahrscheinlich auch an dem aktuellen Hype, dass so viele Unternehmen da mitmachen wollen. Aber denkst du, dass dann dieser Bedarf irgendwann, wenn der Hype ein bisschen abklingt ins Tal der Enttäuschung, dass dann auch der Bedarf an Data Workers abklingt? Oder werden wir in Zukunft immer mehr brauchen und sollten wir uns vielleicht auch irgendwann umschulen?
Ja, vielleicht schon. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Prognose, dass wir schon Ende dieses Jahrzehnts vielleicht so ein mittelriesiges Problemchen haben werden, weil KI bis dahin einfach alle Daten im gesamten weiten Internet als Trainingsbasis genutzt hat. Und was genau dann passiert, ist noch nicht so ganz klar. Also vielleicht wird das auch irgendwie gar kein Problem, aber es könnte eben sein, dass KI dann in irgendeinem Feedback-Loop gefangen wird und immer die gleichen Daten wiederkäut. Aber es ist ja auf jeden Fall plausibel zu sagen, dass der Bedarf dann an frisch generierten Daten für KI-Training richtig, richtig groß werden könnte. Und das ist ja eben auch ein Bereich, den Data Workers jetzt schon zunehmend übernehmen, also KI mit eigenen Texten und Kunst und Dateien und Informationen füttern.
Diese Frage, ob KI sich irgendwann selbst auffrisst, die werden wir auch demnächst in KI verstehen besprechen. Max Brose ist da an der Recherche dran. Und jetzt noch, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, wäre es denn vielleicht auch noch eine Möglichkeit zu sagen, wir verlagern jetzt diese ganze Datenarbeit in Länder, wo es höhere gesetzliche Standards gibt, also wo den Firmen dann vorgeschrieben wird, dass man in solchen Ländern nur noch beauftragt, wo die Menschen einen ansatzweise fairen Mindestlohn kriegen und auch sozial besser abgesichert sind? Wäre das möglich?
Also Milagros Micheli sagt nein.
Ich habe noch nie einen Data Worker kennengelernt, der mir sagt, ich möchte, dass diese Arbeit nicht mehr existiert oder ich möchte das nicht oder diese Plattformen sollten nicht mehr existieren und so weiter, sondern sie wollen bessere Bedingungen. Manche machen diese Arbeit gerne und sie möchten das weitermachen, aber sie möchten fair bezahlt werden und sie möchten besser behandelt werden.
Was glaubst du, kann es denn überhaupt eine faire, ethische KI geben?
Also vielleicht ja. Also vereinzelte kleine Unternehmen, die kriegen das vielleicht auch jetzt schon zum Teil ganz gut hin. Die großen Player nicht. Und ich will aber dieses Thema auch nicht nur negativ sehen, sondern auch das Potenzial, das da drin steckt. Weil so viele Menschen arbeiten in dieser Branche. Eine faire Bezahlung und bessere Bedingungen wären hier einfach ein riesiger Hebel, um wirklich das Leben von wirklich vielen Menschen einfach besser zu machen. Und ich denke, das sollten wir sehen. Und Outsourcing, also dieses Abgeben von Arbeit in andere Länder, das sollte nicht nur eine Frage des Profits sein, sondern eben auch der Expertise. Und die haben diese Menschen und deswegen sollten sie auch entsprechend bezahlt werden.
Das finde ich auch, Fedi, natürlich. Aber man müsste dann auch mit Kleidung weitermachen und ganz vielen anderen Produkten, die irgendwo zu schlechten Bedingungen hergestellt wird. Ich glaube, wir sollten damit direkt anfangen. Jetzt noch eine Frage an dich, Fedi, zum Schluss. Würdest du KI mit dem Wissen, was du jetzt recherchiert hast, heute anders nutzen?
Schwierige Frage, weil, so wie wir ja gerade gehört haben, ist es nicht unbedingt eine Lösung, diese Jobs komplett abzuschaffen. Und ich kann ja jetzt nicht OpenAI oder ChatGPT boykottieren, beziehungsweise das würde wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber ich denke schon, dass ich mitnehmen würde, dass ich mich damit befasse mehr, wenn ich KI-Tools oder gerade neue KI-Tools ausprobiere, dass ich versuche herauszufinden, wie die entstanden sind und wie sie trainiert werden und einfach auch das mehr frage und mehr auf dem Schirm habe, vermute ich.
Ein Lieferkettengesetz für KI.
Ja, sowas in die Richtung. Also ich finde es wirklich nicht einfach und wir sollten uns einfach mehr bewusst sein und ich finde, es sollte allgemein einfach mehr Aufmerksamkeit für das Thema geben.
Jetzt erstmal ein Dank an unsere Data Workerin, unsichtbar im Hintergrund. Das war auch eine Sache, die ich heute nochmal mitgenommen habe. Ganz oft steckt hinter einem tollen Produkt, wie auch vielleicht so einem Podcast wie unserem, dann doch immer noch die viele Arbeit der Menschen, die da jetzt an der Stelle gar nicht so sehr gesehen werden. Und das ist in diesem Fall Carina Schröder, die das Audio so produziert hat, dass man es gut anhören kann und auch die Shownotes so aufbereitet hat, dass ihr sie auf fast allen Podcast-Plattformen lesen könnt. Die Links also. Neuerdings gibt es die Shownotes auch in der Deutschlandfunk-App, die wir sehr empfehlen können mit dem neuen Update. Abonniert uns und lasst uns gerne Sternchen da, falls ihr uns woanders hört. Schönen Dank also an dieser Stelle an Carina und an euch fürs Hören. Feedback, Vorschläge, Ideen nehmen wir weiterhin gerne an per Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder per Signal oder WhatsApp-Sprachnachricht an 0152 59529753. Und Carina ist nächste Woche wieder richtig mit Stimme hier zu hören. Sie spricht mit Ralf über die Frage, rettet KI mir künftig das Leben? Auch keine kleine Frage, oder?
Nee, gar nicht.